Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, dann begrüßen wir Sie alle ganz herzlich zur Bibelstunde. Schön, dass Sie da sind, mit uns auf Gottes Wort hören möchten. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, so sagt Jesus. Und wir alle sind eingeladen, auch heute. Einige Abkündigungen am Anfang. Zunächst einmal herzlich willkommen zu Schwester Ursel Neuhaus. Sie arbeitet in Güstrow, in der landeskirchlichen Gemeinschaft Leuchtturmarbeit. Sie ist aber nicht heute zum Glück aus Güstrow angefahren, sondern war hier in der Nähe im Urlaub. Sie wird nachher noch einiges, ein paar Worte sagen, aber das sei jetzt schon mal abgekündigt. Das Opfer, das sie heute einlegen wird, zur Hälfte für die landeskirchliche Gemeinschaft und zur anderen Hälfte für die Leuchtturmarbeit dann sein. Danke für alles, was Sie geben. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der Wochenpsalm für diese Woche ist der Psalm 36 und wir beten einige Verse daraus miteinander. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Und dieses Lied kann man auch singen unter der Nummer 89, bei dir ist die Quelle des Lebens.
Thank you. Ja, es ist so gut, wieder hier zu sein, im Mutterhaus und diesen schönen neuen Saal zu genießen. Ich freue mich, dass ich heute Ihnen das Wort auslegen darf und gleichzeitig auch ein wenig erzählen von meinem Dienst in Mecklenburg-Vorpommern. Zu Anfang möchte ich gern beten. Herr Jesus, du bist die Quelle des Lebens. Wir danken dir für deine Wahrheit, für deine Liebe, dass du uns immer wieder neu zu Herzen redest, uns darin erfrischt mit deinem Wort und dass dein Geist uns zeigt, wie wir dieses Wort im Leben zur Verfügung haben und umsetzen dürfen. Wir brauchen dich so notwendig dabei. Hilf uns täglich und hab Dank, dass wir diesen Sonntag haben, der uns ausrichten will auf die neue Woche. Amen. Ich habe einen Text aus Markus 7, die Verse 31 bis 37. Überschrieben ist dieser Text Heilung eines Taubstummen. Und nachdem er das Gebiet von Tyrus wieder verlassen hatte, kam er über Sidon an den Galiläischen See mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn weg vom Volk, beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte ihm die Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Da taten sich seine Ohren auf und die Bindung seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemandem sagen sollten. Aber so viel er es ihnen gebot, um so viel mehr machten sie es kund. Und sie erstaunten im höchsten Maß und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Und die Tauben macht er hören und die Stummen reden. Er hat alles wohlgemacht, sagen die Menschen, nachdem Jesus den Taubstummen geheilt hat. Er hat alles gut gemacht. Als ich darüber nachdachte, dachte ich, oh, verwunderlich. Denn meistens haben die Leute ja etwas zu kritisieren und zu meckern und sagen, was man alles schlecht gemacht hat. Wenn wir heute mal so uns umhören, hören wir manche Kritik. Manches kommt auch von uns selber, manches berechtigt, manches auch nicht. Er hat alles gut gemacht, keine Kritik, höchstes Lob. Wir begegnen hier Jesus als Seelsorger und es lohnt sich, etwas genauer in diese Geschichte hineinzuhören. Da bringen sie einen Taubstummen zu Jesus. Wer die waren, erfahren wir nicht. Aber offensichtlich hatten diese Leute von Jesus gehört, dass er an anderen Orten Kranke, Blinde, Lahme, Aussätzige geheilt hatte. Es gab also Hoffnung. Vielleicht haben sie ihn auch überreden müssen. Wir wissen aus anderen Geschichten, denk an den Blindgeborenen, Menschen, die sich vielleicht über viele Jahre Krankheit mit ihrer Krankheit arrangiert hatten und irgendwie damit lebten. Und das kennen wir ja auch. Wer lange krank ist, Krankheit erduldet, muss sich damit arrangieren. Die Hoffnung hatte er vielleicht aufgegeben, weil ja doch nichts geholfen hat. Und die Enttäuschung ist hinterher so schmerzhaft, wenn man Hilfe gesucht hat und keine bekommt. Nein, solch eine Erfahrung will sich mancher ersparen. Wie dem auch sei, hier erfahren wir, dass einige diesen Taubstummen zu Jesus bringen, zu Jesus, der die Not heilen kann. Das erhofften sie. Und er geht mit. Das ist entscheidend. Er wehrt nicht ab, er geht mit. Ein erstes, Jesus sieht den Einzelnen in seiner Not. Jesus nahm den Taubstummen beiseite, weg von der Menge. Er will ihm allein begegnen. Mit anderen Worten, Jesus kümmert sich um den Einzelnen. Da können noch so viele Leute um ihn herum sein. Du bist mir jetzt wichtig, du allein. Du Einzelner, ich sehe dich. Wir erinnern uns, Jesus hat auch andere Einzelne entdeckt, den Zachäus auf dem Baum. Pfingsten haben wir das sehr eindrücklich gehört. Obwohl Hunderte von Leuten mit ihm zusammen auf der Straße waren, Jesus sieht genau den. Und bei ihm blieb er stehen und lädt sich selber zum Essen ein, weil er weiß, da muss er hin. Das ist Jesus. Wer Sie auch sind und in welcher Situation Sie auch gerade sind, ob in einer frohen Situation, in einer alltäglichen Situation, in einer belasteten Situation, Jesus sieht sie jetzt. Und er geht auch an ihrem und auch an meinem Platz nicht vorbei. Er weiß, wie es uns geht und er will sich um uns kümmern. Und nun die umgekehrte Frage, und wie ist es denn bei mir? Habe ich den Einzelnen überhaupt im Blick? Vielleicht ist das die Not, die wir heute haben. Wir sehen manches Mal den Einzelnen nicht mehr. Es sind so viele Probleme, die uns beschäftigen können. Die Not kommt zurzeit ja immer wieder massiv auf uns zu. Die Corona-Pandemie liegt hinter uns. Wir haben etwas aufgeatmet. Bis heute und auch in der Zukunft beschäftigt uns die Situation in der Ukraine. Die Energiekrise, die Teuerung, die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Viele erwarten Hilfe. Und da sollen wir auch noch den Einzelnen im Blick haben? Ja, gerade dann. Wenn wir wieder den Blick auf Jesus werfen, Jesus war umringt von Menschen, die alle von ihm Hilfe erwarteten. Sie hatten eine große Erwartung an ihn. Er aber wendet sich mitten in dieser Menge der Not eines Einzelnen zu. Die anderen lässt er einfach erstmal beiseite. Und er wendet sich ihm ganz zu. Und das dürfen wir auch für uns nehmen. Wenn wir uns an Jesus wenden, dürfen wir sicher sein, er hört mir jetzt ganz zu. Ich könnte eine weitere Bibelstunde halten über Hören und Nicht-Hören. Aber das will ich heute eigentlich nicht tun, obwohl es ganz wichtig wäre, wie wir denn hören. Jesus ist bei seiner Hilfe taktvoll und feinfühlig. Er will den Taubstummen nicht den neugierigen Blicken der anderen aussetzen. Er nimmt ihn beiseite. Das, was jetzt passiert, geht nur Jesus und diesen Taubstummen etwas an. Jesus will den Taubstummen lösen von dem, was seine Ohren und Zunge blockiert. Und wenn Jesus heilt, geschieht das oft im Verborgenen, manchmal auch ganz offensichtlich, aber oft auch im Verborgenen. Er lässt sich eben nicht feiern als großer Wundertäter. Das, was er tut, weist auf die Macht Gottes hin und will den Menschen die Augen für Gottes Macht öffnen, für Gottes Möglichkeiten. Das ist das Erste in der Seelsorge Jesus. Darum geht es ihm. Das Zweite, er gebraucht Zeichensprache. Jesus gebraucht Zeichensprache. Er legt dem Taubstummen die Finger in die Ohren und er berührt seine Zunge mit seinem eigenen Speichel. Als ich das den Kindern erzählte, sagten sie, Igitt. Ja, das könnte man so sagen. Das war aber die Sprache, die der Taubstumme verstehen konnte. Ermutigende Worte waren jetzt gar nicht dran, die konnte er gar nicht hören. Aber die Zeichensprache kam bei ihm an. Er bekam mit, was Jesus an ihm tun wollte. Er spürte die Finger in den Ohren und er wusste sich verstanden. Denn das war seine wunde Stelle. Wir müssen auch die Sprache sprechen, die Menschen verstehen können. Martin Luther wusste das. Er schaute den Menschen aufs Maul. Er redete ihnen nicht nach dem Mund. Er bemühte sich, ihre Sprache zu verstehen und nachzudenken, wie er ihnen das Evangelium sagen konnte. Das gilt auch uns. Wir können uns bemühen, die Sprache zu sprechen, die die Leute verstehen. Das ist nicht immer einfach, kann Zeit brauchen, bis man die Lebenswelt des anderen kennt und versteht. Ich habe viele Jahre in Fürsorgeunterkünften in Stuttgart-Freiberg gearbeitet. Das war ein ganz anderes Milieu, eine ganz andere Kultur mit vielen Ausländern. Italiener, Griechen, Türken, Jugoslawen, auch ein ungarisches Ehepaar war dabei und Deutsche. Ein buntes Völkergemisch, verschiedenste Kulturen, dazu noch in Fürsorgeunterkünften, das heißt sozial schwachgestellte Menschen. Das war vielleicht ein Sprachengewirr und nicht nur ein Sprachengewirr, sondern es war schwierig, den Einzelnen zu verstehen. Das hat mich viel, viel Zeit gekostet, bis ich in der Lage war, die Begriffe, die Lebensweise, die Not hinter der einzelnen Aussage zu begreifen und zu verstehen. Und einer aus dem Kirchenvorstand, ich hatte mal den Kirchenvorstand gebeten, ob er nicht mal insgesamt in dieses Gebiet kommen will und mit den Leuten sprechen. Und dann hat er gesagt, ich weiß ja gar nicht, was ich mit denen reden soll. Und das macht es genau deutlich, dass wir oft nicht mehr wissen, wie Menschen in einer anderen Kultur, in einem anderen Milieu, wie die ticken und wie wir reden können. Aber wir können Mut bekommen und sagen, ich will mich auf den Weg machen und ich will dem zeigen, dass der mir wichtig ist. Ich frage ihn einfach, er soll mir es erklären. Denn wir haben ja Wörter, wir haben eine Stimme und wir können auf den anderen zugehen. Jesus hat die Zeichensprache gebraucht und er legt mir richtig mit ganz viel Druck, da steht im Griechischen ein Ausdruck, er stößt ihm die Finger in die Ohren. Ich dachte, oh weia, das tut ja vielleicht auch weh. Ja, aber er berührt die Stelle, wo der Schaden liegt. Und da muss er manchmal auch etwas kräftig sein. Denn das ist der heikelste Moment, den Jesus hier vollzieht, der mit den wunden Punkten. Wer hat das schon gern, sich da berühren zu lassen, wo es besonders weh tut? Jesus aber berührt diese Stellen, auch beim Taubstummen. Es sind die Stellen, die verletzt sind, für die man sich vielleicht schämt. Und doch ist es wichtig für die Heilung, wenn wir uns auch an unseren wunden Punkten berühren lassen. Nur so kann es eine echte Befreiung geben. Und wir entdecken heute noch ein weiteres, dass auch Körperkontakt wichtig ist. Wie wichtig ist es, das haben Sie vielleicht alle schon erfahren, wenn Sie schon mit Menschen, die auf der letzten Wegstrecke sind, Kontakt hatten, dass man die Hand hält, auch eines Sterbenden, dass man ihm über den Arm streicht, über den Kopf, dass man jemandem, der in Not ist, der einem diese Not unter Tränen mitteilt, mal den Arm um die Schultern legt. Wie tröstet das oft mehr als auch ein Satz, der schnell dahingeredet ist. Aber wichtig ist, Körpersprache im richtigen Sinn einsetzen, das hat Jesus hier gezeigt. Das Dritte, Jesus blickte zum Himmel auf. Er blickte zum Himmel auf. Er bringt die Not des Taubstummen zu Gott, seinem Vater. Ich frage uns, wohin blicken wir eigentlich, wenn wir Menschen in Not begegnen? Ich habe bei mir schon entdeckt, oft blicke ich auf die Größe der Not, was der andere mir da mitteilt, und bin selber ganz mit erschrocken. Manchmal malen wir auch die Not gewaltig aus. Oder Menschen blicken in die Vergangenheit, um dort die Ursache für die Not zu finden. Manchmal blickt man auch nach vorne, ob man nicht Methoden hat, wie man der Not begegnen kann. Das alles kann richtig sein. Aber was vergessen wir so schnell? Als Erstes zum Himmel aufblicken. Als Erstes. Einfach Jesus das sagen, wenn ich jemanden habe zum Gespräch, der richtig auch eine Not hat. Dass wir einerseits mitfühlend hören und zum anderen sagen, Herr Jesus, hör du mit und nimm's auf dein Herz. Ich finde es so wichtig, im Gespräch mit ihm über die Not eines anderen zu bleiben, weil Jesus es ändern kann. Vielleicht nicht gleich, aber allein schon dieser Augenblick, wo der andere seine Not mitteilt und äußert, gibt er was weg von seinem bedrückten, belasteten Herzen. Und das ist so wichtig. Und ich kann es gleich weiterschicken, was er vielleicht jetzt nur mir erzählt. Ich kann sagen, Herr, hör mit. Sieh hin, sieh diese Not an. Das heißt aufblicken zum Himmel. Das Vierte, Jesus seufzte. Da steht im Griechischen ein ganz starkes Wort, Nazaein. Das heißt, das geht mir an die Nieren. Da drehen sich mir die Eingeweide um, könnte man wörtlich übersetzen. Vielleicht haben wir das alles schon erlebt, dass uns die Not eines anderen so richtig an die Nieren gegangen ist, dass wir mitgelitten haben. Und das ist hier auch die Art und Weise, wie Jesus dem Taubstummen begegnete. Er hat im Tiefsten geseufzt und hat seine Not, die Not des Taubstummen, zur eigenen Not gemacht. Er hat mitgelitten. Er seufzte. Es war ihm nicht egal, was diesem Taubstummen da passiert ist über all die Jahre hinweg, sondern er fand das schlimm. Und es ist auffällig, ein Fünftes, das geht jetzt um das, was Jesus sagt. Es ist ja bis jetzt auffällig, dass er kein Wort gesprochen hat. Er hat nur gehandelt, etwas getan. Und nun sagt er ein einziges Wort. Hephatha, öffne dich, tu dich auf. Ein Befehl. Jesus hat einen ähnlichen Befehl immer wieder gegeben. Als er im Boot auf dem stürmischen See fährt, gebietet er dem Sturm, schweig, sei still. Oder Talita Kumi, Mägdlein, steh auf. Oder Lazarus, komm herauf. Befehle. Und wir lesen immer wieder, ich hoffe, dass wir das noch können, dass wir noch staunen können, dass das dann auch sofort geschieht. Wir wünschen uns manches Mal, dass Jesus solch ein Wort in unsere Situation hineinspricht und es würde sich sofort alles ändern. Jesus macht es immer, immer verschieden. Aber hier merken wir, hier spricht er ein Wort und es geschieht. Sofort. Die Ohren des Taubstummen öffnen sich. Die Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Hören und reden gehören zusammen. Wer nicht hört, kann auch nicht richtig reden. Es ist ein großer Zusammenhang. Und dann heißt es zum Schluss, Jesus hat alles gut gemacht, alles. Eins ist mir noch wichtig, die Leute am Anfang haben den Taubstummen zu Jesus gebracht. Vielleicht ist das für Menschen, die Jesus kennen und ihm nachfolgen, auch wichtig. Für uns alle. Menschen mit Jesus in Verbindung bringen. Eine Einladung zum Gottesdienst. Für einen Menschen beten, ihn einladen, Gastfreundschaft üben. Ja, das scheinen alles wieder Dinge zu sein, die uns Mühe kosten. Aber um Jesu Willen es tun, bringt Segen, bringt Freude, bringt Erfüllung, bringt Sinn. Und wenn wir das tun in seinem Namen, dann wird er auch handeln. Und im Rückblick erkennen wir dann, er hat alles gut gemacht. Auch wenn er uns durch schwere Zeiten führt, dennoch hat er alles gut gemacht. Amen, bis hierher. Ich würde, ja, in einem zweiten Teil möchte ich Ihnen jetzt ein wenig von Güstrow erzählen. Güstrow liegt in Mecklenburg-Vorpommern, etwa 35 Kilometer südlich von Rostock. Also, naja, wenn man hierher fährt, muss man quer durch Deutschland fahren. Oder nein, nicht quer, sondern eigentlich längs runter. Aber dann erlebt man immer wieder, wie schön Deutschland ist. Seit etwa 6 Jahren sind Schwester Steffi und ich in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Das Mutterhaus hat uns damals, 2017, dorthin entsandt. Auf Anfrage eines Predigers, der in Güstrow zu der Zeit kurz vorher noch Prediger in der landeskirchlichen Gemeinschaft war. Schwester Steffi ist in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, nämlich in Krakow am See, ein wunderschönes kleines Städtchen, das direkt am Krakower See gelegen ist, herrlich dort. Ihre Eltern leben dort, ihr Bruder auch, eine Schwester in Ludwigslust. Sie selber arbeitet als Altenpflegerin, als Fachkraft in einem Pflegeheim bei der Diakonie in Güstrow. Und darüber hinaus spielt sie mit ihrem Euphonium. Sie wissen sicher, was ein Euphonium ist. So eine kleine Tuba, ein bisschen kleiner als eine große Tuba. Sie spielt in 2 Posaunenchören. Sie arbeitet im Vorstand der landeskirchlichen Gemeinschaft mit und verwaltet die Kasse. In ihrem ersten Beruf war sie nämlich Bankkaufmann und kann hervorragend mit Geld umgehen. Das ist ja auch wichtig. Und sie verantwortet in Güstrow auch die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Also doch eine ganze Menge an Aufgaben. Wir haben beide unsere geistliche Heimat in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Güstrow. Und ich habe gemeinsam mit unserem Prediger dort eine Kaffeearbeit begonnen. Und ein kleiner Mitarbeiterkreis unterstützt uns ganz tatkräftig dabei. Sie müssen sich einfach in Mecklenburg vorstellen, wir haben wenige Christen dort. Güstrow ist eine Stadt mit fast 30.000 Einwohnern, aber es sind wenige Christen. Und wir Christen aus den verschiedensten Gemeinden kennen uns alle untereinander. Ich habe nirgendwo eine so gute Allianz erlebt wie dort. Also ich kenne die Christen in der evangelischen Domgemeinde. Im Dom hängt übrigens von Barlach, der Schwebende. Also das lohnt sich, nach Güstrow zu kommen, ich sag's Ihnen, ist wunderschön. Und die Pfarrkirche ist die andere evangelische Kirche. Da bin ich im Besuchsdienst mit dabei und mache Besuche bei älteren Menschen, die im Plattenbaugebiet Distelberg leben und wohnen. Denn der Distelberg hat für mich eine besondere Bedeutung. Da komme ich gleich noch drauf. Jetzt nochmal zurück zum Café. Mir war wichtig, als ich diese Arbeit anfing, dass wir jetzt nicht die Gemeindeglieder einladen dazu. Die können auch mal kommen, klar, nach dem Gottesdienst und so. Aber ich wollte immer die anderen erreichen. Immer raus Menschen einladen, die noch in keine Gemeinde kommen, die allein sind, einsam sind, die auch Kontakt suchen. Und siehe da, das sind nicht nur die Älteren, auch jüngere Menschen kommen dazu. Ich habe gehört, hier kann man einfach einen guten Kaffee trinken. Ich sage, ja, kommen Sie rein. Und dann sitzt man und immer ist einer von uns dabei. Wir sind immer ein Zweierteam. Einer ist dafür zuständig, sich mit den Menschen zu unterhalten, sie willkommen zu heißen, zu gucken, was sie brauchen. Der andere kümmert sich um Kaffee und Kuchen. Und das ist mit der Zeit so ein bisschen angewachsen, aber es ist trotzdem eine kleine Arbeit, denn unser Café ist klein. 16 Leute, dann ist es rappelvoll. Aber meistens sind so zwischen 12 und 15 Leute da. Es kommen Iranerinnen, eine ganze Reihe. Eine hat beim Frühstückstreffen für Frauen jetzt ein Zeugnis gegeben. Sie ist Christ. Ihr Mann wurde in Iran richtig verfolgt. Das ist eine richtig spannende Geschichte. Ein deutscher Christ hatte diesen Mann kennengelernt im Iran, hat ihm über den Briefkontakt eine Bibel geschickt und dieser Iraner fing an, in der Bibel zu lesen. Und nur durchs Bibellesen und diesen Kontakt mit dem deutschen Christen ist er Christ geworden. Aber so entschieden, dass er seinen Mund nicht halten konnte. Und es haben dann Menschen ihn angezeigt. Er kam ins Gefängnis, wurde gefoltert, kam wieder frei und wusste, er kann hier nicht bleiben, wenn er weiterhin offensiv sein Christsein leben möchte und hat den Freund gefragt, ob er nach Deutschland kommen kann. So ist er nach Güstrow gekommen. Und in Güstrow ist er in der Domgemeinde zu Hause und seine Frau kommt regelmäßig zu uns ins Café. Und warum? Sie ist inzwischen auch Christ geworden, sehr spannend. Sie sagt, ich muss mein Deutsch verbessern. Und das kann ich immer dann, wenn ich mit deutschen Frauen spreche. Darum komme ich erst mal ins Café. Und wir unterhalten uns aber jetzt nicht nur über alltägliche Dinge, sondern auch über Glauben. Wir beide haben einen guten Kontakt zueinander, die Shiva. Ja, eine kleingewachsene Frau, die braucht eine Spenderniere. Ich nenne sie mal mit Namen, sie heißt Biggie. Und sie hat dazu noch Probleme mit der Lunge. Sie war jetzt erst im Krankenhaus und sie kam, kurz bevor sie ins Krankenhaus ging, sagte sie zu mir, richtig forsch, ich will mich taufen lassen. Geht das? Ich habe sie zuerst gefragt nach ihrer Beziehung zu Jesus. Einfach so taufen lassen, das geht eigentlich nicht. Und sie hat gezögert und hat erzählt von einer Nahtoderfahrung, wo sie sich Gott so nah gefühlt hat. Und danach hatte sie wieder Sehnsucht, sie wollte sich wieder Gott so nahe fühlen. Und dann habe ich ihr erstmal viel von Jesus erzählt, der es überhaupt möglich macht, dass sie zu Gott Kontakt haben kann. Und was dazwischen steht. Und plötzlich fing sie sehr an zu weinen. Unter diesem Gespräch hat sie Sündenerkenntnis gehabt. Sie hat ihr Leben angeguckt und gemerkt, es ist notwendig, dass ich das, was ich jetzt alles weiß von mir, dass ich das zu diesem Jesus bringe an sein Kreuz. Und das haben wir dann miteinander getan. Und das war wirklich so schön, wie klar sie Jesus um Vergebung gebeten hat, ihn in ihr Leben eingeladen hat. Was war das für eine Freude? Und sie ist diejenige, die jetzt immer zum Schluss des Cafés, sie hat nämlich so eine kleine freche Klappe eigentlich, dann sagt sie immer, so, und jetzt beten wir noch. Und dann steht sie schon auf und sie fängt gleich an, munter mit Jesus zu sprechen. Und die Gäste, also ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, manche kennen das ja nun gar nicht. Aber ich staune über diesen Mut und über den Willen, den sie da hat. Ich habe schon mit ihr gesprochen, du lass dich bitte leiten. Es ist nicht immer vielleicht richtig, aber dass du es jetzt gemacht hast, fand ich ganz großartig. Also sie ist offensiv und das ist schön, dass das so durch ein Café gekommen ist. Uns ist richtig herzliche Gastfreundschaft wichtig, dass wir auf die Menschen zugehen, dass wir fragen, wie es ihnen geht und so weiter. Das segnet Jesus. Eine weitere Aufgabe ist eben dieser Besuchsdienst auf dem Distelberg. Wir haben ein großes Plattenbaugebiet im Norden und viele ältere Menschen wohnen auf der Platte. Es ist ein sozialer Brennpunkt, viele Hartz-IV-Empfänger sind hier. Auch Witwen oder Rentnerinnen, die eine kleine Rente haben, leben hier. Und es ist kein einfaches Pflaster. Große Familien, eben auch Kinder, die hier groß werden, die Schimpfworte, die man hier hört, wie auch mit alten Menschen umgegangen wird, schwierig. Gewalt ist immer wieder ein Thema. Droge läuft dort viel. Alkohol ist Mecklenburg auch bekannt dafür. Also das macht es nicht einfach für dieses Wohngebiet. Aber mir ist dieses Wohngebiet wichtig aus verschiedenen Gründen. Ich gehe darum auch wirklich hin zu den Evangelischen, die noch evangelisch gemeldet sind, und mache da diese Geburtstagsbesuche. Und da stoße ich nicht immer auf offene Türen. Manche, sie sind halt drin, weil das immer so war, haben vergessen, sich abzumelden, aber da ist zum Glauben hin überhaupt keine Beziehung. Aber vor einiger Zeit habe ich was Schönes erlebt. Da kam eine Frau an die Tür, sieht mich in der Tracht, die kannte mich überhaupt nicht, ich sie auch nicht, und sagt, das ist aber schön, dass Sie mich besuchen. Ich kann Sie bloß nicht reinlassen. Ich pflege gerade meinen kranken Mann und das geht jetzt nicht. Aber ich habe heute Geburtstag, das wissen Sie ja. Und ich möchte, dass Sie mit mir das Vaterunser beten. Ich sage, ja gut, das machen wir doch. Dann standen wir da im Treppenhaus und haben miteinander das Vaterunser gebetet. Und Leute von oben aus dem 5. Stock kamen runter, wir beteten tapfer unser Vaterunser. Ich war eigentlich ganz glücklich, weil ich dachte, wie schön, dass man sowas mal hier öffentlich tun kann und die Menschen auch mitbekommen, was wir da gerade tun. Wir beten. Und dann habe ich sie gefragt, warum wollten Sie denn das Vaterunser beten? Dann sagte sie, das ist das einzige Gebet, das ich kann. Und immer hat mir das geholfen. Und heute habe ich Geburtstag. Und jetzt sind Sie ein Mensch, der das mit mir beten kann. Und war das nicht wunderbar? Da habe ich gedacht, Jesus, danke, dass du mich erinnert hast, dass ich jetzt hingehen soll. Das war wirklich schön. Dann habe ich eine weitere Aufgabe. Sie merken schon, mich zieht es auch zu Menschen hin, die am Rande stehen. Ich besuche zwei Gefängnisse in Mecklenburg-Vorpommern, in Rostock-Waldeck und in Bützow, das Frauengefängnis, in Rostock-Waldeck, Männergefängnis, ein dunkler Ort mit wirklich oft jungen Menschen drin, die so kaputt sind. Aber ich sage mir immer, Jesus, du würdest an die dunkelsten Orte gehen und das Licht des Evangeliums hineinbringen. Und hier findet das wirklich Raum, weil es solch ein Kontrast ist. Wenn wir das Wort Gottes, wirklich das reine Wort Gottes dort sagen, oft nur einen Vers, das Licht scheint in die Dunkelheit. Dann sagt einer, schön wär's, wir bräuchten mal sowas. Tja, über diese Arbeit könnte ich sehr viel sagen, aber da können Sie mich nachher noch drauf ansprechen, wenn Sie das wollen und noch Zeit haben, gerne. Aber ich muss es einfach jetzt erstmal dabei belassen. Ich gehe da ja nicht allein hin, sondern immer mit einer Gruppe von Christen und wir brauchen einfach Gebet auch für diese Arbeit. Nur durch Gebet ist diese Dunkelheit eigentlich auch zu überwinden. Die Kraft des Gebetes macht die Menschen empfänglich für das Wort Gottes. Und ich habe das schon so auch im Gefängnis erlebt. Ja, jetzt muss ich mal wissen, wie spät das eigentlich ist. Oh ja, wir haben noch ein paar Minuten. Jetzt würde ich Ihnen gerne einen Film zeigen, nämlich einen Film über die Leuchtturmarbeit. Ich will dazu noch sagen, der Leuchtturm ist eine sozialmissionarische Arbeit auf dem Distelberg, eine Arbeit eigentlich zunächst mal für Kinder und Jugendliche, aber sie hat sich ausgeweitet, auch eine Seniorenarbeit ist da drin und da bin ich von Anfang an mit dabei gewesen. Und bin zwar jetzt nicht mehr so stark in der Kinder- und Jugendarbeit drin, aber immer noch im Gebetskreis und ich besuche mit dem Leiter dieser Arbeit eine Tagespflege. Und da erleben wir Erstaunliches in dieser Tagespflege auf dem Distelberg. Aber jetzt schauen Sie mal rein in diesen Film mit den Kindern und Jugendlichen, wie das entstanden ist.
Es war eine Frau im Ruhestand, die hier in die Platte gekommen ist und eine Freundin besucht hat und dabei mit so ein paar Kindern auf dem Treppenabsatz ins Gespräch gekommen ist. Und dann hat sie die Kinder eben gefragt, ich sag mal, kennt ihr eigentlich Jesus? Die Kinder haben gesagt, nö, wohnt er hier? Und sie hat gesagt, nee, der wohnt nicht so direkt hier, aber ich kann euch von ihm erzählen. Und das war dann der Anfang. Zu uns kommen fast ausschließlich Kinder und Jugendliche, die hier in diesem Plattenbaugebiet wohnen.
Wenn wir schon zur Vorbereitung kommen, warten die Kinder und sind gespannt und warten, sagen dann pünktlich, jetzt geht's los und jetzt sind wir für sie da.
Der Leuchtturm kümmert sich wirklich um die Kinder, was hier auf dem Biesterberg eigentlich keiner macht.
Das finde ich gut, dass wir für die Jugendlichen was übrig habt hier. Und um den kümmern, bevor sie der dummes Zeug machen überall und alles erschlagen, so, als so ein Mist anstellen. Denn ist das hier besser angebracht.
Also ich finde es cool, dass sie auch Spiele machen, dass sie was mit Kindern machen und dass sie halt Freizeit mit denen verbringen.
Der Leuchtturm ist super, weil Spaß macht, Action und weil die halt lustig und nie schlechte Laune haben.
Und oft macht es halt einfach auch Spaß, wenn man auch sieht, wenn man auch die Fortschritte eigentlich sieht der Kinder.
Wir beten auch auf jeden Fall in den Gruppen. Die Kinder sollen wissen und sollen das immer wieder hören und erleben, dass das für uns eine Wahrheit ist, dass Gott da ist und es funktioniert, indem wir mit Gott reden. Ich merke schon, dass der Leuchtturm oder dass das Evangelium was verändert. Und ich merke es vor allen Dingen daran, weil Kinder, die schon eine längere Zeit zu uns kommen, sich tatsächlich im Leuchtturm oder im Umfeld des Leuchtturms anders verhalten als dann mit ihren Familien.
A, genau.
Ist der Marc bei euch?
W. Jawohl. Genau. Und wieder auf D. Genau. Sehr gut. Das klingt schon richtig toll. Hast du geübt, hä? Am Anfang geht's langsam, dann machst du irgendwann.
Die Menschen, die hier wohnen, fühlen sich oft selbst so wertlos und tragen unglaublich viele Verletzungen in sich, sodass für leider viel zu viele der einzige Ausweg zum Beispiel der Alkohol ist. Und wir sind hier nicht, um sie zu verurteilen, nicht um den moralischen Finger zu heben, sondern erstmal nur, um da zu sein und zuzuhören.
Für mich sind es nur 7 Minuten Fahrradweg hier in die Plattenbausiedlung, aber ich finde, es sind 2 verschiedene Welten.
Mir sind hier wirklich viele Menschen begegnet, die noch nicht mal Gott denken konnten, für die Gott ein Wort war, das sie mit nichts füllen konnten. Und da sind wir dann natürlich lebende Beispiele. Wir haben eine Arbeitslosigkeit hier von über 25% von den Familien, zu denen wir Kontakt haben. Fast jeder hier kriegt auf irgendeine Weise Unterstützung vom Amt. Ich muss in diese Lebenswelt eintauchen und ich muss diese Lebenswelt auch erstmal stehen lassen, dass das eine Lebenswelt ist.
Es sind offene Leute, Leute, die an Gott glauben, einen Gott aber nicht aufdrängen. Man wird so genommen, wie man ist.
Was uns unterscheidet, ist ganz, ganz klar, dass wir zu denen gehen, die sonst eben in Kirche keinen Platz finden.
Also es läuft alles familiär ab, es fällt kein böses Wort, aber es kann auch jeder sagen, wie er über alles denkt.
Eine Mutter hier vom Gisselberg hat sich taufen lassen und hat sich dann einladen lassen in unsere Gemeinschaft, in die Innenstadt und war da ein paar Mal und hat dann mit ganz viel Traurigkeit gesagt, ich passe hier nicht hin. Und das lag nicht daran, dass sie nicht willkommen geheißen wurde, sondern das lag einfach daran, dass das, was ihre 35 Jahre Leben ausgemacht haben, einfach von so vielen Menschen nicht nachvollzogen werden kann und sie sich immer als Außenseiter gefühlt hat. Und wir sind dann eben Kirche am Werden, die genau an dem Ort werden will, wo die Menschen wohnen. zu sehen, dass Kinder Stück für Stück begreifen, da gibt es jemand, für den bin ich wertvoll, da gibt es jemand, der findet es gut, wie ich bin und was ich tue. Letztlich ist es das Säen auf Hoffnung, warum ich hier bin, und die Hoffnung gebe ich nicht auf.
Ich weiß nicht, wie man es verstehen konnte, es war vielleicht ein bisschen schnell gesprochen manchmal, aber Sie haben einen kleinen Einblick in diese Arbeit, die hat sich weiterentwickelt, das ist eigentlich ein Film von vor einigen Jahren schon gedreht, jetzt ist der Leuchtturm, hat ein eigenes kleines Haus, seit 2017 schon, da wurde der Leuchtturm, der in einer Wohnung auf dem Distelberg begonnen hat, in ein neu gebautes Haus umgesiedelt mit einer großen Fläche drumherum. Da stehen inzwischen schon wieder zwei Container für die Jugendarbeit. Die wollten unbedingt eigene Räume haben und schrauben dort an ihrem Motorrad und was weiß ich alles rum. Und es ist eine wachsende kleine Gemeinde geworden, ab 2023 Gemeinde in Gründung. Das heißt, dass die Leuchtturmarbeit kein sozialmissionarisches Projekt der landeskirchlichen Gemeinschaft in Güstrow mehr ist, sondern Gemeinde in Gründung für 2 Jahre. In dieser Zeit muss sich ein Vorstand etablieren, dass sie eigene Gemeinde werden können. Sie wollen eine eigene Gemeinde auf dem Distelberg sein und Menschen hier in diesem Wohngebiet erreichen. Und ich persönlich unterstütze das auch sehr, weil ich denke, das ist hier eine eigene Kultur. Manchmal ist es so schade, dass man eben zur traditionellen alten Gemeinde, dass man da nicht reinfindet, weil die Menschen das so schwer verstehen können, wie man so leben kann dort auf dem Distelberg und weil manches da auch nicht angenehm ist. So eine Drogenfamilie daneben dran leben zu haben, ist nicht immer einfach. Aber die Menschen leben hier bewusst und sie brauchen das Evangelium. Und darum ist es so wichtig. Es ist ein Gebetsanliegen, was ich gerne noch nennen möchte. Das ist die Familie Rahn. Das ist der zweite hauptamtliche Mitarbeiter dort im Leuchtturm, wird mit seiner Familie jetzt wegziehen. Kommendes Wochenende, jetzt Freitag, Samstag, teilweise auch noch Sonntag, gibt es ein großes Sommerfest hier im Leuchtturm und Familie Rahn wird verabschiedet. Da wird viel, viel Traurigkeit sein. Die Kinder und Jugendlichen, die werden wirklich Rotz und Wasser heulen, denn sie haben den Sam sehr lieb gewonnen und er sie auch. Aber er will weiterziehen mit seiner Familie und in Neustrelitz einen weiteren Leuchtturm gründen. Er sieht sich als ein Gründer, das ist auch seine Begabung, er ist ein Evangelist und er muss weiterziehen, um mehr in Mecklenburg zu erreichen. Und das ist eigentlich eine gute Sicht, aber im Leuchtturm bleiben wir dann ein bisschen verweist zurück, hätte ich was gesagt, ganz so ist es nicht, aber es sind schon Leute da, die sich umschauen und gucken, ob sie vielleicht hier sich bewerben können, und das läuft aber alles noch. Das bedeutet für Andrea, die Sie eben gesehen haben, das ist ja die Leitung des Leuchtturms, erstmal eine Vakanzzeit, dass sie mit vielem allein ist. Ich werde sie auf jeden Fall, soweit ich das kann, unterstützen und auch mit dabei bleiben. Und bin dankbar, wenn Sie das vielleicht mit auf Ihr Herz nehmen. Ich habe draußen Rundbriefe hingelegt über die Leuchtturmarbeit. Können Sie sich gerne mitnehmen. Und wenn Sie im Gebet dran erinnert werden, vielen Dank, wenn Sie das tun können. Ja, damit bedanke ich mich und denke jetzt, die Zeit ist schon fortgeschritten. Haben Sie Freude, noch ein Lied zu singen? Es wird ein Verhalten genickt. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Gnade schenkst, Gnade gibst,
dass wir unterwegs sein dürfen mit deinem Evangelium. Gnade gibst auch dafür, dass wir mit dir im Kontakt sein dürfen, dass du uns sendest, dass du uns beschenkst. Und wir erbitten das für die neue Woche, dass du uns die Kraft gibst, zu hören und zu reden. Und dass wir beides richtig tun können, so wie du es dir wünschst. Hilf uns, mit dir im engen Kontakt zu bleiben, dass du uns segnen kannst. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.